wenn wir mal ganz, ganz ehrlich mal so auf die letzten Jahrhunderte blicken, sage ich jetzt mal, sehen wir doch, ja, wird uns doch wirklich vor Augen gehalten, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass wir uns wundern, warum manche Dinge eigentlich immer noch besprochen werden, ja, und immer noch irgendwie Thema sind, sei es jetzt irgendwie Frauenquote, was jetzt die Vorstände oder Vorstandsquoten und so weiter eben anbelangt. Und wie lange wir echt brauchen, obwohl wir es letzten Endes wissen, obwohl auch ne, ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten es auch belegen, und dass sich aber so langsam irgendwie was tut.
Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Inklusion ist der Schlüssel zum Wachstum. In einer idealen Welt würden wir gleichberechtigt zusammenarbeiten. Egal welche Hautfarbe, Religion, Sexualität oder Geschlecht. Doch wie fühlt es sich eigentlich an, aufgrund dieser Attribute diskriminiert zu werden? Nicht die gleichen Chancen zu besitzen? Für jeden Erfolg doppelt so hart kämpfen zu müssen. Dilek Karagül setzt sich dafür ein, dass genau diese Stimmen gehört werden. Die Gründerin von Seitan Visions möchte auf die Ungleichheiten in unserer Arbeitswelt aufmerksam machen. Nicht nur, weil sie Diskriminierung am eigenen Leib erfahren musste. Diversität ist mehr als ein schöner Begriff, mit dem sich Unternehmen in der neuen Arbeitswelt schmücken können. Dahinter stehen auch Chancen. Chancen auf kulturelle Vielfalten, Diskussionsgrundlagen und gemeinsames Schaffen. In dieser Folge erzählt mir Dilek, warum Unwissenheit nicht vor diskriminierendem Verhalten schützt, warum wir noch lange von der Gleichstellung entfernt sind und was passiert, wenn Unternehmen ihre Köpfe und Herzen für Diversität öffnen. Liebe Dilek, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Vivi.
Ja, und warum ich eigentlich dich gefragt habe, ob du heute mein Gast sein möchtest, ist, dass ich mir überlegt habe, dass ich dieses Jahr in meinem Podcast ganz gerne Themen aufgreifen würde, die vielleicht so ein bisschen übersehen werden oder über die nicht so viel gesprochen wird oder die manchmal so ein bisschen runterrutschen, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn etwas in meinem Arbeitskosmos nicht stattfindet, dann geht man manchmal davon aus, dass es halt gar nicht in der Arbeitswelt auch so passiert. Also, und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, seinen Radius so ein bisschen zu erweitern und halt eben auch mal andere Leute zu fragen, wie ist es eigentlich so für euch in der Arbeitswelt und was passiert euch, mit welchen Problemen habt ihr so zu kämpfen? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, meine Plattform eben auch dafür zu nutzen, und das machst du ja auch das Gleiche auf deiner Plattform, eben auch zu zeigen, okay, es gibt diese Probleme und darüber müssen wir einfach mal sprechen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür sammeln.
Ja, deswegen habe ich ja auch deine Einladung sofort angenommen, liebe Vivian, und freue mich jetzt auch voll drauf.
Ja, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal so frei heraus, hast du denn schon mal Diskriminierung in Bezug auf deinen Arbeitsplatz erlebt, also aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, des Hintergrunds oder wegen irgendwas? Also ist dir das schon mal begegnet oder ist das auch was, wo du sagst, ja, ich weiß, dass das gibt, aber mir persönlich ist das noch nicht so passiert?
Doch, absolut. Also ja, Diskriminierung nicht nur am Arbeitsplatz, also wirklich so diese ja, alltägliche Diskriminierung, die habe ich häufig erfahren. Also die wurde mir schon eben in die Wiege gelegt, weil ich eben in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, aber afro-türkisch-griechische Wurzeln habe. Und du hast es gerade sehr schön zusammengefasst. Zum einen eben halt wegen der dunklen Hautfarbe. Hinzu kommt, dass ich eben eine Frau bin. Also ich decke sehr viele von diesen unterschiedlichen Diversitätsfaktoren ab. Und am Arbeitsplatz war es schon oft so, dass ich auch, wenn ich gut damit umgehen konnte, aber immer wieder mal durch irgendwelche Sprüche, ach, die kleine Schwarze, die hat jetzt irgendwie hier wieder was zu sagen, auch wenn sich dann die jeweiligen Kollegen und auch Kolleginnen dann irgendwo dafür entschuldigt haben. Also auf der einen Seite ist es halt so, dass ich dann teilweise schon so ein bisschen abgestumpft bin, weil ich das ja von Kindheit an schon erlebt habe. Aber auf der anderen Seite reißt es natürlich immer wieder diese Wunden neu auf. Ja, und bei mir ist jetzt halt so, denke ich mal, der besondere Umstand, warum ich so gut damit klargekommen bin, sei es jetzt bei der Arbeitsplatzsuche, also gerade wenn ich dann auch eine Stelle wechseln wollte, oder aber wenn ich auch eine andere Wohnung haben wollte, ne, dass ich entweder aufgrund meines Namens, ja, weil der eben türkisch ist, Dilek Karagöl, dann eben die Hautfarbe, also irgendwo können sie mich dann auch nicht immer so ordentlich irgendwie irgendwo zuordnen. Aber letzten Endes war eben bei mir halt die Besonderheit, dass ich eben nicht nur diese Diskriminierung in Deutschland erfahren habe, sondern in meinem zweiten Heimatland, wie eben der Türkei, ebenfalls. Und das eben nur aufgrund dieser Hautfarbe. Und auf der anderen Seite hat es mir wiederum auch sehr geholfen, zu sehen, okay, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in der Türkei. Und habe mir dann dadurch quasi so ein, ich nenne es jetzt mal emotionales Modell, zurechtgelegt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt eher tiefer ein, damit ich ja die Perspektive wechsle, indem ich eben Menschen, die mich diskriminieren, dann nochmal eben mit denen darüber spreche, warum sie sich eben so oder so entschieden haben oder eben warum sie derartige Äußerungen überhaupt getätigt haben.
Denkst du, solche Äußerungen passieren eher aus Unwissenheit oder steckt da dann wirklich so was Böses dahinter? Also, oder ist es dann wirklich eher so, dass halt einfach noch niemand den Menschen gesagt hat, hey, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie verletzend und diskriminierend und lass mal drüber sprechen. Ich sag dir mal, warum das so ist und wie ich mich dabei fühle. Also, wie erlebst du das? Ist das eher was so, ja, nebenbei passiert oder wird das ganz offen betrieben, die Diskriminierung?
Sowohl als auch. Und das spürt man halt. Ne? Dass, gerade so diese unterschiedlichen Energien, die kann man manchmal gar nicht so in Worte fassen, wo ich dann halt natürlich auch unterschiedlich reagiere. Also sprich, manchmal wusste ich, nur als Beispiel, dass es auch was Positives ist. Ich habe beispielsweise in meiner Jugend habe ich auch Fußball gespielt, was auch wiederum sehr ungewöhnlich war für ein Mädchen. Ne? So, aber das kam halt damals eben halt auch so auf. Und es hieß dann vom Fußballplatz aus, also von den Zuschauertribünen aus, boah, wenn die Dilek kommt, ja, dann die bringt Farbe ins Spiel. So, also das ist im Grunde ist es ja positiv, aber letzten Endes war es für mich trotzdem immer so, ist es jetzt nur, weil ich auffällig bin, weil ich eben die einzige Dunkelhäutige unter den ganzen weißen Mädels bin? Oder wird jetzt wirklich wegen meiner Leistung irgendwie das honoriert? Ja? Und irgendwo ist es, wie gesagt, es war nichts Böses. Und das meine ich halt. Ne? Aber es ist halt immer von Fall zu Fall ist das unterschiedlich. Jetzt bei dem anderen Beispiel, als ich eben in einer Besprechung, ja, mehr oder weniger deutlich und bestimmt gesagt habe, dass ich mit einer bestimmten Vorgehensweise nicht ganz so einverstanden bin oder da eine kritische Frage nochmal so hinterher gestellt habe, da hieß es dann plötzlich, ah, die kleine Schwarze, ne, die kann nie so irgendwie ihren Mund zuhalten und ja einfach mal ruhig sein und klein beigeben oder so, aber das hat dann halt schon wieder so einen negativen Touch, ne.
Wie divers würdest du denn Deutschland oder die Unternehmenswelt in Deutschland überhaupt einschätzen? Vielleicht jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, so im Vergleich zur Türkei, wenn du dich da so ein bisschen auskennst. Also sind wir schon relativ divers so in unserem Arbeiten? Haben wir eine multikulturelle Arbeitsgesellschaft oder ist da noch Luft nach oben?
Da ist definitiv noch Luft nach oben, wobei ich auch der Überzeugung bin, dass sich das von Branche zu Branche sehr stark ändert. Also ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, ohne jetzt die Statistiken zu kennen, aber rein gefühlsmäßig denke ich, dass beispielsweise in der Baubranche, in der Gesundheitsbranche oder im Einzelhandel, ne, so Fashion, Mode, dass die Branchen mit Sicherheit diverser sind, als jetzt, wenn wir Automobilzulieferer betrachten. Ja, das zum einen und zum anderen geht es natürlich auch um die ganzen Positionen und Funktionen, ja. Und ich glaube, dass weiter oben, ne, also je mehr wir die Position nach oben klettern, desto dünner wird es, ne, was die Diversität anbelangt. Also deswegen sollte man das immer einmal eben branchenspezifisch natürlich betrachten und dann eben auch so von den Positionen her.
Ja, total. Und ganz oft ist es natürlich auch so, gerade so in den Führungspositionen, dass sich eben so dieser typische Stereotyp des Chefs, also weiß und männlich, dass die sich natürlich gerne, also nicht alle natürlich, aber ganz viel noch vertreten, eben dann auch weiße männliche Leute nach oben holen, um sich eben aufgehoben zu fühlen und da vielleicht auch aus deren Sicht kein Chaos reinzubringen oder sich nicht mit irgendwas Neuem zu beschäftigen oder so. Also das ist ja ganz oft so, dass man dann halt eben als Frau oder als wer auch immer mit halt eben einem anderen Hintergrund gar keine Chance hat, da irgendwie mitzuspielen. Und wenn man mitspielt, dann muss man sich jetzt gerade natürlich als Frau dann auch in gewisser Weise anpassen und so die Weiblichkeit so ein bisschen ablegen.
Ja, absolut, bin ich ganz bei dir, Vivi. Und zwar, ach, das sind so vielfältige Faktoren, die man da betrachten darf. Und deswegen lehne ich mich, gerade was so Diversity Management anbelangt, auch sehr stark mit meiner Positionierung als Mindset-Coach eben raus, indem ich sage, Diversität können wir wirklich nur erreichen, wenn wir auch der Spiritualität einen entsprechenden Raum geben. Das heißt, du hast jetzt gerade sehr schön ein paar Punkte angesprochen, dass gerade auf Management-Ebenen oder Leute in Führungspositionen gerne diese sogenannten Minimis einstellen. Ne? Das sind auch weiß und manchmal sehen die sich sogar ähnlich. Ich hatte sogar in einer Firma, ist mir zum Beispiel in einer ganz bestimmten Abteilung aufgefallen, weil der Vorgesetzte für einen Mann, also relativ klein war mit 1,70 oder so, dass die Kollegen oder die er eingestellt hat, alle nicht größer waren als er selbst. Ne? Und ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie da so böse nachtreten, sondern es liegt einfach daran, und deswegen meine ich das so mit dieser spirituellen Geschichte, dass es einfach eben auch damit zusammenhängt, mit unseren Erfahrungen, Emotionen, die wir ja alle in unserem Unterbewusstsein eben abgespeichert haben, dass es eben einfach unheimlich wichtig ist, auch von diesem Denken, was Spiritualität für viele oftmals ja auch auslöst, so alle laufen jetzt irgendwelchen weißen Kutten rum, haben irgendwelche Anhänger oder beten Kristalle an, sondern dass wir davon weggehen und sagen, wenn wir diverser sein wollen, dürfen wir uns auch öffnen, dürfen wir uns auch hinterfragen, woher kommen eigentlich die ganzen alten Überzeugungen, warum stelle ich eigentlich immer die ähnlichen Leute ein, warum besetze ich nicht mal einen Vorstandsposten mit einer Frau, weil ich, ne, dann kommt wieder dieses normale oder dieses gängige Kopfkino, oh Gott, die könnte schwanger werden oder sie hat Kinder, dann hat sie nicht so viel Zeit. Und, ja, das ist ja so eine ganze Kette. Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach zu öffnen. Und was, glaube ich, viele meines Erachtens auch nicht so berücksichtigen, ist die Tatsache, dass auch Manager und Managerinnen, ja, im Grunde sich durch diese Öffnung auch wieder mehr erlauben könnten, weil es wird ja auch immer mehr so dieser Ruf nach mehr Emotionen, emotional leadership auch laut, ja, also dass wir menschlicher führen und dass es nicht immer so abgetan wird als, ah, das ist jetzt eher so diese weibliche Komponente. Nein, es gibt auch sehr viele Männer, die darunter leiden, dass sie eben nicht so menschlich oder emotional führen dürfen, ja. Und deswegen finde ich gerade so diese Diversitätsdebatte sehr, sehr wichtig und auch förderlich, ne, also gerade jetzt in diesem Zeitalter, wo Innovationen im Grunde das neue Mantra sind, ja, und im Grunde auch eine ganz, ganz große Chance für, also gerade auch für Führungskräfte, auch mal so ein bisschen Kontrolle abgeben zu dürfen, menschlicher führen zu dürfen, auf viele Sachen eingehen zu dürfen und ja, und dass ihnen im Grunde auch gleichzeitig damit auch sehr viel Arbeit abgenommen wird, ne? Also wenn man sich eben für diese diversen Geschichten einfach öffnet.
Ich finde nicht nur Arbeit abgenommen, sondern vielleicht auch die Angst abgenommen. Also Angst vor was Neuem, Angst vor Dingen, mit denen sie sich vorher nicht beschäftigt haben, Angst vielleicht auch vor Konflikten oder Angst, mal in eine falsche Richtung zu laufen. Und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, dass man dann eben sagt, so je mehr du dich öffnest, und das ist ja so dieser schöne Spruch, Offenheit erzeugt Offenheit, desto mehr öffnen sich die anderen und desto mehr können wir halt miteinander interagieren und da muss sich irgendwie niemand über den anderen stellen, sondern da kann man ganz offen über Probleme und Gefühle und Ängste sprechen.
Ich habe es vielleicht deswegen Arbeit genannt, weil ich gerade mit diesen ganzen Selbstzweifeln und Ängsten, die eben halt in meiner Arbeit eben auch mit einfließen, die aber viele, wie soll ich sagen, schon auch irgendwo ein bisschen mit Arbeit verbinden, gerade weil man sich hinterfragt, ne, warum handle ich so oder warum denke ich überhaupt so oder so. Und manchmal liegt es dann schon auch so oder ist es dann auch so tief, dass man eigentlich bestimmte Punkte gar nicht mehr herausgraben möchte. Also mir geht es jetzt auch in erster Linie nicht darum, da jetzt ganz tief in der Seele natürlich da, ich nenne es jetzt mal, herumzudoktern. Also die Story ist natürlich schon wichtig, ne? Mir geht es eigentlich vielmehr darum, eben diese, so wie du es, wovon du so schön gesprochen hast, diese Ängste. Manchmal ist es einfach nur, dass man eigentlich im Grunde diesen Schatz hebt, ja, warum man diesen so verdeckt. Und da gibt es ein unheimlich schönes Bild, wie ich mitbekommen habe, als Michelangelo gefragt wurde, wie er denn diesen David so erschaffen hätte. Und er dann geantwortet hat, in diesem Marmorblock war David schon drin. Ich habe einfach nur all das weggenommen, ja, was ihn verdeckt hat. Und nichts anderes ist es, ne? Weil jeder von uns hat eine bestimmte Story, jeder von uns hat bestimmte Verletzungen erfahren oder Erfahrungen gemacht, die eben einen vielleicht dann davon abhalten, sich zu öffnen. Und das ist aber so dieser spirituelle Prozess, den man eben dann halt durchlaufen kann. Und ja, und was unheimlich viele Geschenke für uns letzten Endes auch bereithält und wir dann auch wieder mehr trainieren, was du jetzt auch so toll angesprochen hast, einfach mal auch wieder Erfahrungen machen zu dürfen. Ist doch nicht schlimm, wenn ich vielleicht einen besonders verrückten Vorschlag mache, jetzt gerade was beispielsweise Innovationsmanagement anbelangt, anstatt jetzt irgendwie so die Befürchtung zu haben und sagen, oh Gott, ich werde jetzt bestimmt dafür ausgelacht oder so, sondern einfach zu sagen, nee, ich stelle das mal in den Raum, weil ich möchte nicht wissen, wie oft Menschen oftmals das Ähnliche gedacht haben. Die eine Person sagt, oh nee, das sage ich jetzt lieber nicht, weil die halten mich irgendwie für Gaga. Eine andere Person macht vielleicht 2-3 Minuten in so einem Meeting irgendwie den gleichen Vorschlag, da regst du dich aber hinterher auf, dass du es nicht selber auch schon gesagt hast. Ne? Und dafür bewundern wir ja auch so viele Leute, die wirklich mit irgendwelchen verrückten Ideen eben herangetreten sind und gesagt haben, also nicht nach links oder rechts geguckt haben und gesagt haben, es ist mir jetzt egal, ob sie mich für Gaga halten oder ob sie mich für super streng halten, nur weil ich jetzt genau dieses Ziel verfolge. Und heute bewundern wir sie dafür, ja, dass sie halt diesen manchmal harten, steinigen Weg dann gegangen sind. Aber ja, wenn man dann die Ernte dafür einfährt, ist es dann halt umso schöner. Und jeder hat irgendwelche Hürden zu überwinden. Aber der Mut wird oftmals belohnt, meines Erachtens.
Ja, vor allen Dingen finde ich es auch total wichtig, dass man so seine Vorurteile ablegt. Und das kann man ja nur, indem man in Berührung kommt mit eben diesen Personen, über die man Vorurteile hat. Also so nach dem Motto, Frauen sind immer so emotional oder Frauen mit Kindern müssen immer auf ihr krankes Kind aufpassen oder Menschen mit Migrationshintergrund sind so und so oder Südländer haben irgendwie das Temperament und mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten oder sowas. Oder wie du auch erlebt hast, ja, was will sie denn jetzt schon wieder, die ist immer so laut oder so. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben lernen, dass diese Vorurteile eben teilweise nur Vorurteile sind und dass man jetzt eben nicht alle Menschen, welchen Hintergrunds und welchen Geschlechts auch immer, über einen Kamm scheren kann. Und das geht eben nur, indem wir uns alle mischen und eben sagen, hey, wir sind eine große Welt und das wollen wir jetzt auch hier zusammen sein und nicht irgendwie irgendwelche Leute ausschließen.
Der tolle weitere Nebeneffekt ist eben durch diese Öffnung, dass man gemeinsam aufgrund dieser unterschiedlichen Perspektiven oftmals auch auf Sachen stößt, weil weißt du, manchmal man muss nicht unbedingt immer was Neues erfinden. Damit fängt's, finde ich, schon mal an. Sondern wir könnten auch sehr, sehr vieles hinterfragen, dass bestimmte Vorgehensweisen, Arbeitsmethoden, ja, wenn da vielleicht nochmal jemand so einen anderen Blick drauf hat und vielleicht auch nicht den gleichen Bildungshintergrund. Es geht ja nicht immer nur um diesen anderen kulturellen Aspekt oder geschlechtlichen Aspekt, sondern auch unterschiedliche Bildungshintergründe. Ne? Es müssen nicht immer alle studiert haben und so weiter und so fort, sondern dass man sagt, Mensch, warum machen wir eigentlich einen bestimmten Prozess, der ist doch total überflüssig. Wir haben doch heutzutage dieses digitale Tool, also jetzt nicht blind alles jetzt digitalisieren, aber sich auch bestimmte Methoden auch nochmal genauer anzuschauen und dann dadurch etwas Neues zu kreieren, indem ich sage, Mensch, vorher habe ich beispielsweise 5 Schritte dafür gebraucht, ich könnte jetzt eigentlich locker 2 weglassen. Ne? Also durch diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Und deswegen ist es eben halt so wichtig, dass man halt ja diese Diversität auch zulässt, weil sie, jetzt komme ich wieder auf die Arbeit zurück, wirklich auch die Arbeit vereinfachen kann, also auch in physischer Hinsicht. Aber die muss natürlich erstmal energetisch funktionieren, damit ich überhaupt auch andersartige Menschen, sagen wir es mal so, die eben total anders ticken, anders aussehen, vielleicht auch eine andere sexuelle Orientierung haben. Und so habe ich dann wirklich so diesen Bunch aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist eben viel leichter, wie wenn ich alleine mir quasi ein Häkchen gesetzt, die ganze Mühe mache und versuche, irgendeine Dienstleistung oder Produkt aus verschiedenen Blickwinkeln einfach zu betrachten.
Würdest du denn sagen, es liegt eben an diesen, jetzt mal Minderheitsgruppen, lauter in ihren Forderungen zu werden, oder ist das etwas, oder sind das Umstände, an denen Unternehmen aktiv arbeiten müssen? Also wo ist sozusagen der Quell, wo man ansetzen kann und sagen kann, okay, da muss man mehr gehört werden oder das muss sich verändern?
Sowohl als auch, denn wenn wir mal ganz, ganz ehrlich mal so auf die letzten Jahrhunderte blicken, sage ich jetzt mal, sehen wir doch, ja, wird uns doch wirklich vor Augen gehalten, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass wir uns wundern, warum manche Dinge eigentlich immer noch besprochen werden, ja, und immer noch irgendwie Thema sind, sei es jetzt irgendwie Frauenquote, was jetzt die Vorstände oder Vorstandsquoten und so weiter eben anbelangt. Und wie lange wir echt brauchen, obwohl wir es letzten Endes wissen, obwohl auch ne, ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten es auch belegen, und dass sich aber so langsam irgendwie was tut. Ja, und deswegen ist es auf der einen Seite super wichtig, dass eben einzelne Gruppen, Minderheiten, egal ob das jetzt ne, so diese, was die sexuelle Orientierung anbelangt, ob das jetzt Thema Gender-Hinsicht Mann-Frau ist, gerade in Führungsetagen und so weiter, oder ob das eben diesen kulturellen Hintergrund hat. Und was für mich auch noch sehr, sehr wichtig ist, was mir auch bei meinen Mentees immer wieder auffällt, ist Vielfalt jetzt, es gibt ja halt so viele Diversitätsfaktoren, ne? Dass auch einzelne Menschen sich immer mehr getrauen, sich mit all ihren Facetten zu zeigen. Das heißt, in der Diversitätsdebatte fehlt mir auch so ein Stück weit der Aspekt, dass es auch Menschen gibt, die unheimlich viele Interessen haben, also sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. Ja. Und gerade die brauchen wir aber als Brückenbauer für die ganzen Spezialisten, die eben drumherum sind. Und dass irgendjemand so diese Vogelperspektive eben hat, um eben die verschiedenen Stricke da zu ziehen. So, und wenn man es jetzt aus dieser Perspektive von diesen Minderheitsgruppen eben betrachtet, dass die natürlich lauter und sichtbarer werden, um eben die Unternehmen wiederum zu sensibilisieren, zu sagen, hey, wir haben ja, ne, also aus Unternehmenssicht wiederum, diese Geschichte mit dem, oh, wir haben diesen Fachkräftemangel, nee, der ist hausgemacht, meiner Meinung nach, weil sie eben gerade diese Minderheiten sich dafür nicht so öffnen, ne? Aus den vorgenannten Gründen eben diese unconscious bias, dass man eben unterbewusste oder unbewusste Vorurteile hat. Deshalb ist es auf der einen Seite wichtig, dass sich eben diese Minderheiten sichtbarer machen, lauter werden, und auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen wirklich mit eben, ja, mit einem gewissen Management eben dafür sorgen, dass genau diesen Menschen einfach die Türen oder die Zugänge erleichtert werden. Ja? Denn letzten Endes laufen sonst wiederum gerade in Sachen New Work die Unternehmen Gefahr, ja, was ich keinem wünsche, dass es denen dann so ergeht, wie es eben Nokia und BlackBerry und wie sie alle heißen oder Kodak, ja, die eben gedacht haben, ach, genau, die eben gedacht haben, was, wir sind Marktführer und mir kann noch keiner was, ja. Und das ist ja eh alles jetzt, ach, das ist ja eh nur so eine Modeerscheinung irgendwie, dieser verrückte Steve Jobs mit seinem iPhone oder wie auch immer. Ja, und da kann es zwar ziemlich schnell gehen, dass in 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwie ein kompletter Marktführer mal hops geht. Und gerade New Work, ja, auf der anderen Seite, also aus Unternehmenssicht betrachtet, da würde ich mir wirklich sehr, sehr gute Gedanken machen, denn gerade dieses digitale Zeitalter ist wie ja für sehr, sehr viele Leute gemacht, zu sagen, nee, wenn die Unternehmenskultur das jetzt nicht hergibt, dass ich mich hier immer mehr entfalten kann oder ich mich immer wieder gegen die gleichen Wände und Mauern rennen muss, ne, Stichwort Silos aufbrechen, habe ich keinen Bock mehr, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja, du hast heutzutage, wenn man es jetzt wieder aus den Minderheiten her betrachtet, aus den Einzelpersonen, du hast heutzutage so viele Möglichkeiten, dich auf LinkedIn, gerade Social Media, dich auf LinkedIn, YouTube, wie auch immer, so sichtbar zu machen und auf deine ganz besonderen Fähigkeiten, Gaben und Talente aufmerksam zu machen, na, dass sich das ein oder andere auf jeden Fall bedingt und schön, ne? Und deswegen sage ich dir als Abschluss quasi, um deine Frage zu beantworten, es ist halt wie immer die berühmte goldene Mitte. Und wir brauchen beide Seiten.
Ich finde das, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, sehr interessant. Und da dachte ich gerade, ja klar, um eben in der New Work Economy standzuhalten, geht es eben nicht nur darum, sich zu digitalisieren und mit den technischen Gegebenheiten mitzuhalten, sondern halt eben, was du gesagt hast, das Mindset auch anzupassen. Und das ist ja fast noch wichtiger als das andere. Also, dass man eben sich auch für die neue Welt öffnet und sagt, ja, wir leben halt jetzt nicht mehr wie vor 100 Jahren, sondern wir sind halt multikulturell, multisexuell, multigender, was auch immer. Und das muss sich halt auch in den Unternehmen und in der Arbeitsweise widerspiegeln. Sonst, wie du ja gesagt hast, läuft man ja auch Gefahr, mit seinen Produkten oder Dienstleistungen auch Leute auszuschließen, weil man die einfach intern überhaupt nicht hat und die Meinung gar nicht beachtet werden und deren Wünsche gar nicht mit einfließen. Und das ist ja eigentlich, wie du gesagt hast, wirklich gefährlich in der heutigen Zeit. Und da geht man dann gerne halt auch mal schnell unter, weil man sich eben nicht angepasst hat.
Ja, und gerade die Leute, die eben sich so dafür öffnen, deswegen wage ich ganz keck zu behaupten, dass die Unternehmen, die eben dieser Spiritualität viel, viel mehr Raum geben, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt alle irgendwie kreativer werden, innovativ und super Produkte und Dienstleistungen auch anbieten, was natürlich super wichtig ist, ja. Auf der anderen Seite geht es aber auch sehr, sehr stark um die Gesundheit. Das, was ich vorhin gesagt habe, also wenn wir uns bestimmte Entwicklungen mal genauer anschauen. Ich weiß noch, wie ich vor 5 Jahren oder so, als ich noch im Bereich der Unternehmensentwicklung angestellt war und mir in einem bestimmten Unternehmen, ich war gerade mal irgendwie 2 oder 3 Monate da, sind mir gerade in den ersten Wochen gleich schon irgendwelche Burnout-Fälle zu Ohren gekommen. Da dachte ich so, um Gottes Willen, ich bin gerade jetzt auch mal ein paar Wochen da. Und das waren jetzt nicht irgendwie so Leute aus mittleren Management, sondern habe ich mir den Spaß gemacht und habe mal so verschiedene Krankenkassen irgendwie angeschrieben, so die Statistiken mal so angefordert, ne? Und was mich total erstaunt hat, war, dass seit Jahrzehnten wirklich die psychischen Krankheiten auch Platz 1 sind. Also ganz vorneweg wirklich Depression und Burnout. Ne? Und es gibt ja auch so dieses Thema mit dieser Work-Life-Balance und so weiter. Ne? Also auf der einen Seite haben wir natürlich so diese kreativen Prozesse, die eben innovative Produkte und Dienstleistungen hervorbringen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Leute mit, also die gesund sind. Und da gehört jetzt nicht nur dazu, dass man Fitnessstudios irgendwie günstiger anbietet oder so. Es geht mir auch sehr, sehr stark um diese mentale Gesundheit, ne? Also Familie und Job unter einen Hut zu bringen, dass man auch mehr so, ne, jetzt, das kommt jetzt mehr so wieder so in diese Diversitätsgeschichte rein, dass ich mich nicht verstecken muss oder dass ich nicht irgendetwas vorgebe, was ich eigentlich gar nicht bin, oder dass ich nur als Beispiel vielleicht als Frau mich normalerweise jetzt vielleicht mit einem Kopftuch bedecken würde, aber nur damit ich den Job jetzt nicht verliere oder so, spiele ich jetzt irgendwie eine Rolle, damit ich diesen Job bekomme. Ich kann mir ja dann hinterher irgendwie mein Kopftuch aufsetzen. Und es geht ja um sehr, sehr viele Sachen, die wir oftmals ja auch verstecken, die aber über eine gewisse Zeit hinweg wirklich seelischen Schaden anrichten. So, und dann bin ich wirklich so in diesem Dilemma. Eigentlich macht mir der Job Spaß, aber irgendwie auch wieder nicht, weil mich die Leute nie so akzeptieren würde, wie ich eigentlich bin. Ich komme in eine Rolle oder eben ich arbeite zu viel, und deswegen ist es einfach so diese gesamte Unternehmenskultur so wichtig, dass man wirklich eben diese unterschiedlichen Aspekte einfach berücksichtigt, weil es eben um den Menschen geht, um unsere Gesundheit, aber ganzheitlich betrachtet. Ne? Klar geht es auch, auch um unseren physischen Körper, dass wir regelmäßig Auszeiten haben, uns bewegen und so weiter. Aber es geht auch um diese mentale, geistige Gesundheit, die eben super wichtig ist, um diese Innovationen. Ne? Und je freier ich mich bewegen kann, je mehr ich akzeptiert werde für meine Ecken und Kanten, sagen wir mal, für meine Emotionalität, ich mich nicht dafür schämen muss, dass ich jetzt irgendwie einen bestimmten Bildungshintergrund habe oder bestimmte Schwierigkeiten in meinem Leben meistern musste, ja, desto mehr Schätze können einfach gehoben werden.
Vor allen Dingen ist es ja momentan eh so, gerade durch die gesamte Homeoffice-Situation, dass Arbeit und Privatleben viel, viel mehr miteinander verschmelzen. Und wenn du dann natürlich immer einen Teil von dir verstecken musst oder möglichst versuchst, das zu überspielen oder halt nicht dazu stehen kannst, welcher Religion du angehörst oder Angst hast, irgendwelchen Vorurteilen zu begegnen, warum auch immer, dann führt das natürlich auf Dauer dazu, dass du unglücklich wirst mit der Position. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass, wie du sagst, ja, warum sollte man sich dann nicht selbstständig machen oder einen anderen Arbeitgeber suchen, wo man halt einfach sagt, okay, da bin ich vielleicht sogar unter meinesgleichen, was ja dann auch wieder der Diversität entgegenwirkt. Dafür kann ich mich da wohlfühlen, dafür kann ich da mein Kopftuch tragen und oder mich irgendwie offen zu meiner Sexualität stehen. Das ist ja dann auf der anderen Seite auch wieder kontraproduktiv. Aber ich glaube, das haben viele Unternehmen halt noch nicht verstanden, dass man halt eben nicht seine Identität einfach an der Arbeitstür ablegen kann, sondern dass man die halt mitbringen kann und muss auch, um halt eben Diversität und Offenheit zu fördern.
Ja, das ist ja das größte Ding, dass wir uns doch am wohlsten fühlen, wenn wir so sein können, wie wir sind. Und wenn wir ganz offen darüber sprechen können, was uns einfach wichtig ist, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, dafür ausgelacht zu werden, dafür ausgegrenzt zu werden oder in irgendeiner Form dafür bewertet zu werden. Aber es fängt einfach nun mal damit an, dass eben auf Unternehmensseite natürlich Menschen, die Unternehmen sich eben dafür öffnen, insbesondere was gerade so die HR-Prozesse anbelangt. Es geht ja halt schon mit diesen Bewerbungen los, dass man nicht aufgrund des Namens und so weiter jetzt irgendeine Benachteiligung erfährt oder wenn irgendwelche Brüche im Lebenslauf irgendwie vorhanden sind, dass man da nicht gleich aussortiert wird und so weiter und so fort. Ja, dass es eben einfach unheimlich wichtig ist, sich für diese ganzen Geschichten zu öffnen. Und auf der anderen und zusätzlich noch, ja, Stellenbeschreibungen also auf jeden Fall auch so aufzusetzen, dass es nicht immer irgendwie so dieses gleiche Einerlei ist. Ne? Ich brauche jetzt 3 Jahre Expertise hier und dieses oder jenes Studium, anstatt zu sagen, hey, für diese Stelle brauchen wir, also das einfach weiterzufassen, dass man dann auch entsprechende Bewerbungen bekommt. Ne? Also weil sich dann die Leute auch mehr dafür öffnen, wirklich das auszusprechen, so wie sie sich vielleicht auch für diese Stelle einbringen wollen. Und dann hast du halt, ich werde nie vergessen, wie ich auch mal mich sehr stark für einen Montageleiter eingesetzt habe, der eigentlich gleich aussortiert wurde, nur weil er sich eine Auszeit in Häkchen gesetzt von 2 Jahren genommen hat, einen Eiskaffee eröffnet hat, den haben sie gleich aussortiert gehabt. Und ich war Gott sei Dank, habe ich gesagt, ich möchte alle sehen. Ich möchte auch die sehen, die ihr alle irgendwie so aussortiert habt. Ne? So. Und dann habe ich dann halt in die Runde gefragt, so, hä, warum habt ihr das gemacht? Ja, da hat sich da doch ein Eiskaffee und nicht so. Sag mal, also, und ich habe dann halt wirklich, also ganz sachlich, ne, und ich gesagt, du weißt doch ganz genau, wie stressig so ein Job ist, draußen an der Baustelle, ne, wenn du das mal irgendwie 20, 25 Jahre gemacht hast. Und ich habe mit sehr vielen gearbeitet und glaub mir, die sind nur, nicht nur 8 Stunden am Tag an der Baustelle, ne? Und dann haben die noch den Kundenkontakt, hier Projektmanagement und so weiter und so fort. Und für mich war das einfach nur so ein Ding, so nach dem Motto, hey, ich möchte mal was anderes machen. Ich brauche mal einfach so diesen Abstand von den bisherigen Erfahrungen. Und letzten Endes, habe ich gesagt, hat der auch nichts anderes gemacht. Ja, der hat auch was aufgebaut, wie ein, ne, also so dieses Übersetzen auch ein bisschen so von diesen Erfahrungen, die man hat. So, nach 2 Jahren hatte der wahrscheinlich dann irgendwie doch wieder, also ich glaube, das war wie so ein Sabbatical, so ein Urlaub für den, ne, jetzt rein seelisch, körperlich auch betrachtet, dass er gesagt hat, so, jetzt bin ich wieder fit, ne, und hat mit Sicherheit aus dieser Eiskaffee-Geschichte bestimmt auch noch wieder neuen Input bekommen, wie er vielleicht mit den ganzen anderen Leuten auf der Baustelle dann eben agiert, kommuniziert oder wie auch immer. Und da ist es dann aber auch toll, dass das Team dann gesagt hat, Mensch, Frau Karagö, so haben wir das eigentlich noch gar nie gesehen. Und da einfach, so gemeinsam quasi Schritte nach vorne zu machen.
Was würdest du denn sagen, macht ein gutes Diversity Management aus? Also wo muss man die Stellschrauben setzen? Wie muss man auch seine bestehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen briefen? Sollte es da Workshops geben oder muss man das ganz fest in der Unternehmenskultur verankern? Also wo fängt man da quasi an?
Meines Erachtens, und ich gehöre wirklich zu den Leichten, die immer versuchen, auch so komplexe Dinge wirklich so auf den, ja, so einfach wie möglich zu gestalten und die dann eben nach unten, ne? Also wie wenn du dir vorstellst, irgendwie so ein Wassertropfen, ne? der so auf einem See tropft, und dann gibt's einfach so diese konzentrischen Kreise. Das heißt, erstens mal sehe ich Diversity Management als das Gleiche an wie digitale Transformation, und digitale Transformation wiederum finde ich ein bisschen unglücklich gewählt, weil sich das so technologisch anhört, als bräuchten wir jetzt nur irgendwelche Softwareentwickler oder so. Das ist mir zu technologisch, sondern es geht letzten Endes um diese humane Transformation. Es geht ja um den Menschen. So, für mich ist das erstmal eins. Das heißt, deswegen sieht ein gutes oder sehr gutes Diversity Management genauso aus wie ein, was die digitale Transformation eben anbelangt. Es steht und fällt mit einem inspirierenden Ziel. Das heißt, erstens mal, ne, ich entscheide mich ja dafür, dass ich das jetzt beispielsweise jetzt im Unternehmen durchführen möchte. Also mehr Digitalisierung zuzulassen, KI und was weiß ich was alles, beziehungsweise eben auch mehr Diversity, weil digitale Transformation beinhaltet sehr viel. Vieles, vielfältig, deswegen Diversity Management. Also sprich, so wie du es schon angesprochen hast, in dieser Unternehmenskultur auf jeden Fall zu verankern. Das heißt, mit einem inspirierenden Ziel, denn alle Mitarbeitenden brauchen eine Vision, die inspiriert und die auch eine gewisse Sinnhaftigkeit, also wenn ich jetzt nur sage, ja, ich möchte jetzt diverser werden, einfach so, also ohne das jetzt irgendwie so zu begründen, also sprich wirklich so ein visionäres Ziel oder sich für ein visionäres Ziel zu entscheiden, das eben so eine tolle Botschaft enthält, die wirklich alle inspiriert auf allen Ebenen. Denn letzten Endes, so vielfältig wir auch alle sind, desto mehr haben wir alle trotzdem aber einen gemeinsamen Nenner, dass wir gerne unseren Lebensraum schützen wollen, ne? Also dass man beispielsweise auf Nachhaltigkeit irgendwie setzt oder eben, dass man eben diverser werden möchte, ne? Weil wir unterschiedliche Gruppen von Menschen einfach mehr mit einbeziehen wollen, auch Thema Inklusion, ja? Und die Ziele wirklich so zu setzen, dass sie inspirieren und gleichzeitig aber berühren. Ne, also dass man wirklich so das Gefühl hat, so wow, die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht, ne? Und das ist jetzt irgendwie so die Marschrichtung. Und so kannst du halt wirklich auch so dieses Wir-Gefühl erzeugen, so dass eben gerade das Top-Management oder obere, mittlere Führungsmanagement eigentlich im Grunde, dass die es dann auch viel leichter haben, weil es eben auch von den ganzen Mitarbeitenden, von dem ganzen gesamten Team, von der gesamten Belegschaft auch wirklich getragen wird. Denn was viele unterschätzen, ist wirklich die Energien, die du eben halt dadurch erzeugen kannst mit dieser Botschaft, ja. Und ja, und dass man die dann natürlich auch entsprechend durchführt, also diese Entscheidung wirklich, also sich wirklich dazu committen und nicht, dass man das so als Marketing, ne, habe ich auch schon oft gehört, ach Dilek, ja, bei uns heißt es auch immer, wir lieben Diversity, aber letzten Endes, oder auch Thema Nachhaltigkeit, das ist eigentlich mehr so aus Marketing-Sicht, ne, also schon glaubwürdig und deswegen ist es immer so wichtig, dass man sich selbst halt hinterfragt und auch reflektiert. Das Zweite ist, also wenn diese Vision und die Kommunikation halt auch irgendwo steht, dass man die natürlich auch untermauert, indem man beispielsweise gerade das, was wir vorhin angesprochen haben, um eben diese Einstellung von Minimis zu vermeiden, dass man eben auch in verschiedenen Bereichen natürlich Schulungen, Workshops durchführt oder auch Coaches wirklich auch bestimmten Personen auch zuteilt, die eben mit diesen unconscious bias, also mit diesen unterbewussten oder unbewussten Vorurteilen, ja, dass man daran geht, weil das ist nämlich das, was ich sage, was eben die Nachhaltigkeit und auch gleichzeitig die Weiterentwicklung natürlich auch fördert, ja. Und da ist natürlich auch gerade im HR-Bereich vieles gefragt, aber natürlich auch gleichzeitig die Fachbereichsleiterinnen und Leiter. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass die HR-Abteilung sagt, wow, super, ne? Die haben jetzt irgendwie bestimmte Leute sich rausgesucht. Aber wenn die Fachbereichsleitung dann sagt, so, hä, wie, warum, wieso? Also das muss schon auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Und man hat aber ja heutzutage so viele Möglichkeiten, gerade mit digitalen Tools, dass man jetzt nicht die gleiche Anzahl an Coaches jetzt vielleicht noch einstellen muss, sondern eben an diesen, ich nenne es jetzt mal Knotenpunkten, Abteilungsfachbereichs übergreifend, dass man eben auch mit Leuten von außen eben arbeitet, die eben ganz genau wissen, woran es eben liegt, dass man vielleicht an den bestimmten Stellen nicht vorwärts kommt. Und gleichzeitig, also wenn man das dann auch noch implementiert hat und gleichzeitig auch mit diesen digitalen Tools oder beziehungsweise Online-Marketing, Social Media dann wirklich arbeitet und das auch nach außen hin kommuniziert. Also man schlägt da im Grunde gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil einmal ist dieses Social Media Marketing sehr wichtig, um sich bei Kunden zu zeigen, aber gleichzeitig auch so diese neue Unternehmensphilosophie, Unternehmenskultur oder dass man sich jetzt irgendwie in diese Transformation begibt, dann auch wieder die richtigen Fachkräfte eben anzuziehen. Also das meine ich halt, ne? Also wirklich das alles zu vereinen und im Grunde sind es, ja, wenn man es jetzt so nimmt, im Grunde nur drei Schritte. Diese Vision, die diese super Botschaft enthält, dann sich wirklich auch Coaches eben mit ins Boot holen, die auch nochmal einen ganz anderen Blick haben von außen, weil man darf nicht vergessen, es gibt ja auch diese Betriebsblindheit, ne, aber ne, von außen ist es nochmal eine andere Geschichte, die eben, wie gesagt, auf das Unterbewusstsein natürlich dann sich das eben halt nochmal näher anschauen und dann eben dieses Learning by Doing, ne, also Social Media oder ob man dann bestimmte Kommissionen bildet, Labs bildet, wo man eben dann auch halt frei experimentieren kann und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Und ja, und dann eben dieses lebenslange Lernen auch wirklich sich nach und nach eben sich einverleibt, dass das immer ein Kreislauf ist. Ja. Und aber je öfter man das trainiert, dann der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wie es so schön heißt, ja. Und wenn man das immer und immer wieder macht, dann fängt eigentlich auch fast schon wie so ein Automatismus an, aber der ist dann so aufgestellt, dass du immer auf organischem Wachstum ausgerichtet bist. Denn es geht wirklich bei Zielen oder Visionen darum, klar, auch irgendwo um dieses Ziel zu erreichen, aber es geht im ja, spirituellen Kontext eigentlich eher darum zu sagen, Mensch, zu wem werde ich eigentlich auf dieser Reise dorthin? Ne? Und siehe da, hast du vielleicht sogar ein Ziel erreicht und denkst, Mensch, das war ja eigentlich gar nicht so, ist so schwer, dann kannst du wieder auf das nächste ableveln, sage ich jetzt mal. Ne? Aber oftmals ist es leider so, dass viele denken, oh Gott, digitale Transformation, Diversity Management, das ist doch alles so komplex und diese VUCA-Welt und so weiter. Und das finde ich immer so schade. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt komme ich wieder an den Anfangspunkt zurück, dass eben diese Vision so inspirierend ist, dass sie eben diese Energien freisetzt.
Ja, die Frage, wofür will ich als Unternehmen eigentlich stehen und was sind meine Werte? Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Unternehmen nicht so klar ist, beziehungsweise es wird halt einfach nicht klar kommuniziert. Und genau das, was du sagst, man muss halt eine Botschaft mit Sinn vermitteln, dass die Mitarbeitenden auch daran glauben und sagen, hey, wofür arbeiten wir hier eigentlich und wofür machen wir diese ganzen Veränderungen? Weil ich erlebe es halt ganz oft, dass irgendwas verändert wird, darüber wird nie wieder gesprochen und die Mitarbeitenden sind dann so, ja, also vorher war es eigentlich besser, weil sie den Sinn dahinter gar nicht erkennen oder gar nicht das langfristige Ziel kommuniziert wurde. Und das kann ich dann natürlich auch verstehen, dass dann auf der einen Seite so ein bisschen Frustration entsteht, dass die Mitarbeitenden sagen, ja, jetzt haben wir hier irgendwas Neues bekommen, keiner weiß, wie es funktioniert und wir wissen gar nicht wofür, hat doch alles super geklappt. Und ich glaube, da hapert es manchmal so ein bisschen so an der internen Kommunikation, dass man einfach so eine Vision teilt und halt auch einfach mal die Meinungen der Mitarbeitenden einholt und einfach mal fragt, wie seht ihr das denn? Wie wünscht ihr euch denn, wo wir in Zukunft stehen? Was denkt ihr denn, wofür unser Unternehmen stehen sollte oder wie wir uns in der Zukunft präsentieren oder was für Leute wir einstellen sollten oder wie divers wir sein wollen oder in welchem Zusammenhang oder in welchen Zusammenkünften. Also ich glaube, das ist etwas, was, wie du schon sagst, wo viele immer denken, mein Gott, das ist kompliziert und dafür haben wir jetzt überhaupt gar keine Zeit und irgendwann machen wir das, aber jetzt noch nicht. Und wie du eben gesagt hast, es ist eigentlich gar nicht so schwer und man muss halt einfach nur mal den ersten Schritt gehen und sagen, hey, wir packen das jetzt mal an. Und wir machen das jetzt mal gemeinsam, holen uns im Zweifel noch ein bisschen Hilfe von außen und haben dann einfach so nach und nach die positiven Effekte und bleiben nicht auf der Stelle stehen.
Ja, hast du sehr schön zusammengefasst, Vivi. Und es ist wirklich, wirklich, es geht wirklich darum. Und es ist nun mal so, dass natürlich die obersten Entscheiderinnen und Entscheider das sagen. Und weil wir halt auch so gepolt sind, dass wir irgendwo doch aus der Gewohnheit heraus doch jemanden brauchen, die oder der die Leaderrolle halt übernimmt. Ja. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Menschen sich von vornherein wirklich zu dem bekennen, was sie selbst von Herzen wollen. Und das meinte ich sobald, und es geht nicht nur um die Mitarbeitenden, die sich oftmals verstellen, es geht genauso um die Top-Manager, die sich dann nicht getrauen zu sagen, oh, eigentlich möchte ich das so und so, ne, aber jetzt saß ich da in der Aufsichtsratssitzung und da habe ich dann auch wieder eine Rolle gespielt. Nein, wirklich zu sagen, zu dem zu stehen, das meine ich so mit diesen, sich in all den eigenen Facetten zu zeigen, zu sagen, nee, da müsste ich wirklich eine Rolle einnehmen, mit der ich überhaupt nicht konform gehe. Und deswegen scheitert es auch mit der Kommunikation. Deshalb ist es auch für mich immer so wichtig, dass ich natürlich mit der obersten Entscheiderin, dem obersten Entscheider das erstmal diskutiere. Wenn ich sage, hey, wir kriegen das in ein, zwei, drei Jahren sogar hin, ne? Also solange jetzt irgendwie der Vertrag jetzt mit diesem Unternehmen natürlich dann halt auch noch, also je nachdem, welche Restlaufzeit jetzt für welche Restlaufzeit jetzt der oder die Vorständin jetzt irgendwie bestellt wurde und sagt, aber du solltest das wirklich so machen, dass du zu 100%, wirklich zu 100% dazu stehst. Was ich früher schon gesagt habe, sagen Sie bitte nicht, ja, Sie machen jetzt Homeoffice, nur weil es jetzt en vogue ist, ne? Also jetzt noch vor der Pandemie, sage ich jetzt mal. Weil wenn Sie nicht dazu stehen oder nicht das Vertrauen haben, dass Ihre Mitarbeiter, weil für viele war es gleichgesetzt, der nimmt sich jetzt oder sie nimmt sich jetzt einen halben Tag frei. Ne? Wenn irgendwie eine Mail kam, irgendwas ist vorgefallen, ich mache heute Homeoffice. Ne? Also es geht wirklich darum, was die Person wirklich von Herzen will, wie sie das Unternehmen sieht, egal ob das jetzt eine Einzelperson ist, Solopreneur, ob das jetzt eine angestellte Person ist, aber gehen wir jetzt mal von einem oder einer CEO aus, muss wirklich sagen, hey, dazu stehe ich zu 100%. Ich liebe unterschiedliche Leute, weil ich reise ja auch gerne. Ich mache viel Mountainbike, wie auch immer, Radtouren. Ich liebe die Natur und wirklich die Sachen herauszukristallisieren, die man eben dann später zu einer bestimmten Botschaft dann auch ummünzen kann. Und vor allem, CEO zeigt eben durch den eigenen Coach, Berater, wie auch immer, ja auch, dass sie auch selber an sich arbeitet. Ja, und das eben nicht nur erwartet von den anderen. Nein, es fängt immer, wie es so schön heißt, bei einem selbst an. So, und je stärker ich mich auch mit mir selbst befasse, diese Vision formuliere, dann kann ich auch meinen Aufsichtsrat oder Beirat, wen auch immer, überzeugen, weil ich zu 100% dazu stehe und auch richtig Lust und Bock habe, das auch wirklich zu machen. Dann kann ich auch dahin stehen und dann wirklich eine inspirierende Rede, ne, das wird dann schon in eine tolle Botschaft dann formuliert, denn die Kommunikation ist das, was dann eben so diesen Impuls auslöst, dieser Tropfen, der in dieses Wasser fällt und dann diese Ringe, ja, wo dann wirklich, ist egal, ob du dann die CEOs oder den CEO dann wirklich in Form eines Webinars oder so siehst, ja, und siehst so, wow, ich glaube, da ist jetzt wirklich was irgendwie in der Mache. Das ist ja so inspirierend und die Person liest das jetzt nicht irgendwie wie von der Rede ab, sondern die hält ja diesen Vortrag und sagt, hey, das machen wir jetzt und das und das und dann vielleicht so einen Ausblick geben, was sie dann halt mal so kurz vorhaben und vor allem auch in dieses Vertrauen reingehen, dass ich nicht vorher immer alles bis ins Detail geplant haben muss, sondern es geht wirklich darum, dass du dich da hinstellst und sagst, hey, das ist die Vision und ich habe jetzt irgendwie, ne, so dieses Gefühl rüberbringst, hey, ich bin jetzt auf einer Mission und Leute, ich nehme euch alle mit und ich stehe dazu und Menschen spüren das sofort, ob du da vorne stehst, ob du das jetzt nur auswendig gelernt hast oder ob das jetzt wirklich von deiner Seele oder von deinem Herzen kommt. Ganz, ganz wichtig.
Sollte es denn, um den Ganzen vorzugreifen, sozusagen so etwas wie Diversitätsquoten geben oder ist das eher etwas, wo man sagt, naja, dann haben wir so eine Quote und dann müssen wir irgendwie die und die Leute aus verschiedenen Hintergründen in die und die Position setzen und das passt dann vielleicht gar nicht oder so. Also ich meine, es gab ja schon diese Mega-Diskussion um die Frauenquote. Ist das eher was Gutes oder wo man sagt, nein, das muss entweder aus Eigenkraft passieren oder das geht in die Hose?
Ich stehe sehr für die Eigenkraft, deswegen gefallen mir Quoten überhaupt nicht. Aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, vorhin, als wir gesagt haben, sollte das eher von den Minderheiten kommen oder eben von den Unternehmen heraus. Leider ist es nun mal so, dass man viele Unternehmen, Menschen, wie auch immer, zu ihrem Glück zwingen muss, heißt es ja immer so schön, ne? Und deswegen sehe ich das so, dass natürlich eine Frauenquote zum einen eben das Thema sensibilisiert, ja, und eben halt auch dazu führt, dass überhaupt mal drüber gesprochen wird oder so. Und ich versuche eben mit meinen Beiträgen natürlich die Leute so zu inspirieren, dass ich sage, hey, erhöht einfach euer Bewusstsein. Ja? Denn die Entwicklungen, wie sie sie gezeigt haben, noch verstärkt durch die Pandemie, haben eben gezeigt, dass es im Grunde nur eine Richtung geben kann. Oder aber, ne, so Survivor of the Fittest, du kannst dich heutzutage nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, ja, auch wenn du seit zig Jahren oder Jahrzehnten schon super erfolgreich bist. Deswegen, Quote ist okay, im Schwabeländle wird man jetzt sagen, ich komme ja aus Stuttgart, ja, es hat halt so ein Geschmäckle, wird der Schwabe jetzt irgendwie sagen. Aber wie gesagt, es ist super, um Aufmerksamkeit zu erregen, die Thematik einfach sichtbar zu machen. Schöner wär's, wenn wir alle selber mal ohne Auflagen, das ist doch eigentlich immer das, was wir wollen, dass wir doch nicht immer diese, Gesetze, Verordnungen, Quoten haben wollen. Aber leider scheint es doch nicht ganz ohne zu gehen, weil sie eben dazu dienen, diese Thematik einfach sichtbar zu machen und hoffentlich sehr, sehr viele Menschen eben ja, dazu bringen, mal darüber nachzudenken.
Liebe Dilek, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese tollen Einblicke in die Welt der Diversität in der Arbeitswelt und ja, hoffe, dass deine Stimme noch von ganz, ganz vielen Menschen gehört wird, dass deine Themen präsenter werden, noch präsenter, als sie ja jetzt schon sind und dass du ganz vielen Unternehmen dazu verhilfst, ja, einfach ein bisschen diverser und offener zu werden.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken für dieses tolle Gespräch. Dein Wort in Gottes Ohr, sage ich jetzt mal. Genau, und es hat mich auch sehr, sehr gefreut und deine Fragen waren auch sehr inspirierend, liebe Vivi.
Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.